Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Sie haben uns eine wirklich faszinierende Quelle zukommen lassen. Ein fiktiver Dialog mit Winston Churchill, der wiederbelebt durch KI einen messerscharfen Blick auf unsere heutigen westlichen Demokratien wirft.
Ja.
Und die Ausgangsfrage ist ja schon provokant. Wir kennen ja alle Churchills Zitat, dass die Demokratie die schlechteste Staatsform sei außer allen anderen.
Richtig.
Aber würde er das heute in einer Welt von, sagen wir, TikTok-Wahlen, gefühltem Behördenversagen und dieser tiefen Sehnsucht nach einfachen Antworten wirklich immer noch so sehen?
Und genau das ist ja Zündstoff in diesem Text. Er ist quasi eine Diagnose ohne Betäubung.
Okay.
Dieser KI-Churchill seziert die Schwachstellen unserer Gesellschaften, eine nach der anderen. Politikverdrossenheit, schwindendes Vertrauen in den Rechtsstaat, bis hin zu einer, ja, wie nennt es der Text, tiefgreifenden Krise im Bildungssystem.
Also eine sehr kritische Bestandsaufnahme.
Absolut. Sie zwingt uns, über die absoluten Grundlagen unseres Zusammenlebens nachzudenken.
Okay, packen wir das mal aus. Was genau sagt uns dieser moderne Geist von Churchill über unsere Zeit? Der Dialog beginnt ja sehr passend in Westminster.
Genau.
Churchill wird da mit der Beobachtung konfrontiert, dass viele Menschen an der Demokratie zweifeln. Sie wirkt auf sie kraftlos, langsam, hoffnungslos zerstritten.
Und seine fiktive Antwort ist dann typisch Churchill. Er nennt die Demokratie eine betrunkene Dame.
Eine betrunkene Dame?
Ja, sie torkelt, sie redet wirre. Aber, und das ist der Punkt, im Gegensatz zu Tyrannen weiß sie, wann sie vom Podium fallen muss, bevor sie alles in Brand steckt.
Das ist ein starkes Bild.
Ja, und der Text nutzt es, um eine tiefere Angst zu beschreiben. Es geht nicht nur darum, dass die Demokratie ungeschickt ist. Es geht darum, dass die Leute anfangen, diesen, ja, nüchternen, strammen Marsch des Tyrannens zu bevorzugen.
Weil sie vergessen haben, wohin dieser Marsch eigentlich führt.
Genau. Und diese ganze Mühsal der Demokratie, endlose Debatten, Kompromisse, die eigentlich niemanden so richtig glücklich machen, das wird im Text als Arbeit beschrieben.
Und da gibt es diesen einen harten Satz: Immer wenn die Leute merken, dass Freiheit Arbeit macht, träumen sie von der Peitsche.
Ganz genau. Und diese Träume, so argumentiert die Quelle, haben ein sehr konkretes modernes Vorbild. Eine Art Fitnessstudio für Autokratenfantasien.
China.
China. Dort werden Flughäfen in 6 Wochen hochgezogen, während wir, so die Zuspitzung im Text, über Gendersternchen in Bebauungsplänen diskutieren.
Das ist dieses Schlagwort, das im Text auftaucht, Deliverocracy.
Ja, die Herrschaft des Lieferns.
Also Politik wie bei Amazon Prime. Heute bestellt, morgen geliefert.
Am besten ohne Rückfragen. Und was daran faszinierend ist, das greift eine Kernspannung auf. Politikwissenschaftler nennen das Input-Legitimität versus Output-Legitimität.
Okay, erklären Sie das mal kurz.
Also, Input-Legitimität ist der demokratische Prozess. Wahlen, Debatten, all das. Output-Legitimität ist rein das Ergebnis. Hat die Regierung geliefert? Ja oder nein?
Und der Text sagt, wir sind besessen vom Output.
So besessen, dass wir den demokratischen Prozess zunehmend als lästiges Hindernis betrachten.
Aber der fiktive Churchill macht ja eine Gegenrechnung auf. Er ignoriert die Erfolge Chinas nicht. Der Text nennt ja auch die Zahlen. Über 500 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Das ist ja beeindruckend.
Er bestreitet das nicht, nein. Aber er fragt nach dem Preis. Und da kommt ein Zitat, das wirklich hängen bleibt.
Und zwar?
Wenn man einem Menschen Brot gibt, ist das gut. Wenn man ihm Brot gibt und zugleich den Mund zuhält, ist das Politik.
Puh.
Die Quelle argumentiert, China nimmt einen gigantischen moralischen Kredit auf. Und der wird irgendwann Zinsen fordern. Effizienz ist eben nicht alles.
Und diese Sehnsucht nach Effizienz, die führt ja dann direkt zum Ruf nach Durchregieren und klarer Kante bei uns.
Ja. Das hört man ständig.
Weg mit den Befindlichkeiten. Einfach mal machen.
Und genau davor warnt der Text so eindringlich. Die klare Ansage sei oft nur der Vorhof zur klaren Uniform.
Okay.
Die entscheidende Frage, die dieser Churchill stellt, ist: Wollen die Leute wirklich Lösungen oder wollen sie nur das Gefühl, dass jemand anderes schuld ist?
Und die Quelle behauptet, der Wunsch nach dem Sündenbock ist oft stärker?
Viel stärker als der nach einer nachhaltigen, aber eben auch anstrengenden Lösung. Es ist halt einfacher, auf einen Schuldigen zu zeigen.
Die Leute sind also ungeduldig mit der Politik? Zieht die Quelle da eine Parallele dazu, wie sie unser Justizsystem sehen?
Absolut. Das ist der nächste logische Schritt. Die Ungeduld überträgt sich eins zu eins.
Wie meinen Sie das?
Naja, viele Bürger, so die Beobachtung im Text, empfinden Gerichte als politisch voreingenommen oder als reine Verhinderungsmaschine. Das Beispiel, das gebracht wird, ist bewusst provokant gewählt.
Welches?
Man darf ja nicht mal mehr verbrecherische Migranten abschieben.
Ein Satz, den man so oder so ähnlich in vielen Kommentarspalten liest. Wie analysiert der Text dieses Gefühl?
Also der fiktive Churchill vergleicht den Rechtsstaat mit einem Uhrwerk. Unglaublich präzise, verlässlich, aber eben auch langsam. Demgegenüber steht der Mob. Der will das Fallbeil, schnell, emotional, endgültig.
Das Recht aber will ein Protokoll.
Genau. Es will Beweise, Anhörungen, Berufungen. Und wenn dieses Grundvertrauen in den langsamen, aber fairen Prozess verloren geht, dann wird selbst ein objektiv gerechtes Urteil zur Provokation.
Die Warnung ist also klar. Wenn man versucht, das Recht zu beschleunigen,
bekommt man am Ende oft nur schnelleres Unrecht.
Okay. Und dann macht der Text einen wirklich genialen erzählerischen Kniff. Er verlässt die abstrakten Hallen von Westminster und versetzt die Szene in eine U-Bahn-Station.
Ja.
Lärm, Müll, jemand uriniert an einen Pfeiler. Das holt die Debatte von der Theorie direkt in den Alltag. In eine fast schon körperlich spürbare Unordnung.
Genau das macht es so wirkungsvoll. Es ist die Szene, die die Frage aufwirft, wäre ein bisschen mehr autoritäre Ordnung für das Gemeinwohl nicht vielleicht doch ganz gut?
Und da fällt dann das Stichwort China und sein Social Credit System.
Richtig.
Das ist so ein Begriff, der oft herumgeworfen wird. Was genau meint die Quelle damit?
Naja, der Text bezieht sich auf Chinas System der Massenüberwachung, das Bürger für ihr Verhalten mit Punkten bewertet. Wer seine Rechnungen pünktlich zahlt, kriegt Pluspunkte.
Und wer bei Rot über die Ampel geht,
kriegt Minuspunkte. Oder wer die Regierung kritisiert. Und das hat reale Konsequenzen. Reisefreiheit wird eingeschränkt, schlechtere Kreditchancen.
Die Quelle nutzt das also als ultimatives Beispiel für eine unmenschliche Form von Ordnung.
Eine algorithmische, ja? Aber der Text sagt nicht einfach Ordnung schlecht, Freiheit gut. Die Argumentation ist ja feiner.
Sondern?
Viel feiner. Das ist der Kernpunkt. Das Problem sei nicht die Freiheit an sich, sondern ihre Verteidiger.
Okay, das müssen Sie erklären.
Ein Staat, der alles erlaubt, aber nichts schützt, also seine eigenen Regeln nicht durchsetzt, der wird von den Bürgern nicht als frei empfunden, sondern als schwach und gleichgültig.
Verstehe.
Der K.I. Churchill unterscheidet hier sehr klar. Ein demokratischer Rechtsstaat muss durchsetzungsfähig sein, aber eben gerecht und menschlich, nicht algorithmisch und totalitär.
Toleranz darf nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden.
Genau. Wenn Freiheit als Verwahrlosung wahrgenommen wird, wächst die Sehnsucht nach der eisernen Hand.
All diese Symptome, Politikverdrossenheit, Justizfrust, die Sehnsucht nach Ordnung, die müssen ja irgendwo herkommen. Und die Quelle scheint die Wurzel des Problems an einem Ort zu verorten, den man vielleicht nicht sofort erwartet hätte. Im Bildungssystem.
Ja, der Schauplatzwechsel ist wieder sehr bezeichnend. Wir landen in einem Lehrerzimmer, dekoriert mit Regenbogenpostern und Diversitätsflyern.
Und die Diagnose, die der Text da stellt, ist wirklich brutal.
Oh ja, es ist die Rede vom PISA-Desaster und von Deutschland auf dem Weg zum Volk der Legastheniker und Schulabbrecher mit Laktoseintoleranz.
Das ist natürlich eine bösartige Zuspitzung.
Absolut, aber sie zielt auf einen wunden Punkt.
Und was ist laut der Quelle die Ursache für dieses Desaster?
Der Text argumentiert, dass eine fundamentale Verschiebung stattgefunden hat. Weg von der Wissensvermittlung, hin zum Bestreicheln des Selbstgefühls der Kinder.
Die Schule als Wellnesszentrum mit Stundenplan.
So die Polemik, ja. Der Lehrer wird vom Wissensvermittler zum reinen Moderator von Gruppenprozessen. Es gehe nur noch um emotionale Teilhabe statt um tatsächliches Können.
Die Kritik ist also, dass die Schule ihre Kernaufgabe aufgegeben hat.
Genau. Die Vorbereitung auf eine komplexe Welt zugunsten einer reinen Wohlfühlatmosphäre.
Leistung scheint in dieser Beschreibung zu einem Schimpfwort geworden zu sein. Wer gut ist, ist ein Streber. Da gab es dieses Bild mit dem Thermometer.
Ja, das Bild ist stark. Die Schule sei wie ein Thermometer, das aus Rücksicht auf den fiebernden Patienten kein Fieber mehr anzeigt.
Noten werden so die These zu einem reinen Trostpreis.
Der nicht mehr Leistung misst, sondern nur noch die jeweilige Befindlichkeit. Es ist eine scharfe Kritik an die Idee, dass man niemanden durch schlechte Noten kränken dürfe.
Selbst wenn es auf Kosten der Wahrheit geht.
Und der objektiven Messbarkeit von Kompetenz.
Das führt dann direkt zum heiklen Thema Inklusion, das im Text auch sehr kritisch beleuchtet wird. Die Quelle nennt es Gleichmacherei in Tarnkleidung.
Und bringt ein ziemlich provokantes Beispiel.
Das mit dem Liegeradfahren.
Ja, genau. Es lautet, wenn einer keine Beine hat und der andere Marathon läuft, dann machen wir eben gemeinsames Liegeradfahren.
Man muss hier aber sehr genau sein, was die Quelle da kritisiert, oder?
Absolut. Es ist eine provokante Behauptung, die argumentiert, dass diese spezifische Umsetzung von Inklusion nicht darauf abzielt, alle auf ein höheres Niveau zu heben.
Sondern?
Sondern, so die These, man bremst die Starken aus, um Leistungsunterschiede gar nicht erst sichtbar werden zu lassen, anstatt die Schwachen durch gezielte Förderung zu stärken.
Die Kritik richtet sich also nicht gegen die Hilfe für Schüler mit Förderbedarf.
Nein, sondern gegen eine Philosophie, die nach Ansicht des Textes vermeintlichen emotionalen Komfort über akademische Exzellenz für alle stellt.
Und die Konsequenz davon?
Laut der Quelle eine Apartheidszone der Bildung. Wer es sich leisten kann, rettet seine Kinder auf Privatschulen. Der Rest bleibt im System der Mittelmäßigkeit zurück.
Das genaue Gegenteil von Chancengleichheit.
So die Argumentation.
Dieser Gedanke der Vereinfachung betrifft ja nicht nur die Leistung, sondern auch die Sprache selbst. Der Text beschreibt eine Nachrichtensendung in einfacher Sprache.
Mhm.
Und der KI-Churchill bezeichnet das als Infantilisierung.
Genau. Die Sprecherin sagt dann Sätze wie: Heute war in Berlin ein wichtiges Treffen. Menschen haben dort geredet.
Das wird als extremes Beispiel für einen Trend dargestellt. Moment, da muss ich kurz einhaken. Ist das Ziel von einfacher Sprache nicht eigentlich ein gutes? Also Informationen für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich zu machen?
Eine sehr wichtige Frage. Und der Text macht hier eine entscheidende Unterscheidung.
Okay.
Er kritisiert nicht den Einsatz von einfacher Sprache für klar definierte Zielgruppen. Die Kritik entzündet sich daran, wenn diese Art der Sprache zum allgemeinen Standard wird.
Verstehe. Die Argumentation ist also, Sprache muss differenzieren, um präzise zu sein.
Genau. Sie ist das, was ein komplexes Argument von einem bloßen Geräusch unterscheidet. Einfache Sprache für alle sei, so das Zitat, ein Denkkorsett mit Gummizug.
Ideenfrei und nicht wirklich barrierefrei?
Weil es den Zugang zu komplexen Gedanken versperrt.
Die These ist also, wer die Sprache veröden lässt, raubt dem Denken das wichtigste Werkzeug.
Exakt. Die Quelle nennt das einen zivilisatorischen Suizid auf Raten. Komplexe Gedanken brauchen nun mal eine komplexe Sprache.
Und wenn wir die Sprache auf ein Minimum reduzieren,
reduzieren wir zwangsläufig auch die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu denken. Und eine Demokratie, die das nicht mehr kann, ist am Ende.
Puh, das ist eine ziemlich düstere Gesamtbilanz. Also, was bedeutet das alles? Am Ende des Dialogs fasst dieser fiktive Churchill seine Ratschläge in 7 Geboten zusammen, oder?
Ja, es ist ein Appell. Bildung müsse wieder eine sinnvolle Zumutung sein, nicht nur Unterhaltung.
Politik solle wieder führen, statt nur Stimmungen zu moderieren.
Und Medien sollten aufklären, statt zu versuchen, die Menschen umzuerziehen.
Die zentrale Botschaft, die sich durch alles zieht, ist, eine Demokratie, die ihre Bürger nicht mehr fordert, sondern nur noch betreut, züchtet Konsumenten heran.
Aber keine mündigen Bürger. Genau.
Es ist also im Grunde ein großes Plädoyer für die Wiederentdeckung der Anstrengung.
Ja. Anstrengung im Denken, im Lernen und eben auch im demokratischen Prozess selbst. Die große Warnung, die hinter allem steht, ist, dass der Weg in die Tyrannei oft mit dem Wunsch nach Bequemlichkeit gepflastert ist.
Nach einfachen Antworten und schnellen Lieferungen.
Richtig. Das Fazit für die Schule ist dann auch unmissverständlich. Sie muss wieder ein Haus des Verstands werden und nicht ein Ort des Einschläferns.
Und diese sehr intensive Auseinandersetzung mit ihrer Quelle wirft eine letzte nachdenkliche Frage auf, die Sie mitnehmen können.
Mhm.
Der Text legt die Schuld für all diese Entwicklungen ja vor allem bei den Institutionen ab, bei der Politik, den Medien, den Schulen. Aber wenn dieser Churchillsche Geist recht hat mit seiner Analyse, dass wir als Gesellschaft Bequemlichkeit über Anstrengung und Gefühl über Fakten stellen, ist das Problem dann wirklich nur bei den Institutionen zu suchen? Oder sind wir als Bürger vielleicht längst selbst zu den Menschen geworden, vor denen uns dieser Text so eindringlich warnt?